Ja, gerade zum Thema Israel möchte ich noch was sagen. Ich höre immer wieder mal Predigten von anderen Pastoren und letzte Woche habe ich eine Predigt von einem Pastor in Amerika gehört und er hat Folgendes gesagt. Er sagte, er hat Angst um Amerika. Er fürchtet um Amerika, weil die Christen in Amerika Israel nicht den Wert geben, den sie sollten, weil Israel nicht den Platz in ihrem Glauben hat, den es sollte. Die Bibel sagt klar, wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Und Amerika, er hat Angst darum, dass Amerika den Bach runtergeht, weil die Gemeinde Jesu in Amerika zu wenig aufsteht, um Israel zu segnen. Das war für mich wieder eine neue Erinnerung daran, wie wichtig es ist, dass wir zu diesem Volk stehen. Ja, und es ist auch wichtig, dass wir zu unserem Glauben und der Überzeugung stehen, die wir haben dürfen als Christen. Sheila hat gesagt, wir sind in einer schwierigen Lage, alle vom ganzen Leitungsteam, irgendwas brummt. Die Technik ist auch in einer schwierigen Lage, stelle ich fest. Aber Martin schafft das. Vielen Dank. Es muss uns einfach bewusst sein, wir sind hier nicht zusammen für eine hübsche kulturelle Veranstaltung in diesen Gottesdiensten. Es geht nicht darum, dass wir hier schöne Treffen haben, wo man etwas Gutes hören kann und sich verweilen kann, Freunde treffen kann, sondern Gott hat diese Gemeinde hier gegründet, weil er möchte, dass hier in Schöts ein Licht für ihn brennt. Und er will dieses Licht. Und Satan will dieses Licht nicht, er will es auslöschen. Wir sehen das mit Krebs, mit anderen Dingen, die geschehen in unserem Leitungsteam, in unserem Umfeld, wo plötzlich Dinge passieren, die sonst nirgendwo geschehen sind, weil Satan einfach alle seine Dämonen losschickt, um möglichst viel Schaden anzurichten. Aber wir bleiben stark. Schütz, in Schütz, wir brauchen dieses Oikos und das Oikos wird ein Licht sein für Schütz und die ganze Umgebung. Die ganze Umgebung soll dieses Licht erkennen. Und wenn wir hier drin Gottesdienste feiern, müssten wir uns bewusst sein, das bleibt nicht hier drin. Okay, man mag es draußen nicht hören, aber geistlich geht etwas von diesem Ort aus. Das wissen wir. Da geht geistlich etwas aus in die Umgebung, dass hier der Name Jesu gepriesen wird. Und das ist das, was die Dämonen fürchten. Und deshalb wollen wir das umso besser, umso stärker, umso lauter tun und umso intensiver und umso treuer dranbleiben, weil wir sind in einem geistlichen Kampf. Das spüren wir sehr stark. Deshalb sind wir auch als Leitungsteam sehr dankbar für eure Gebete. Ja, okay, heute schauen wir uns die Bedeutung des Festes der ungesäuerten Brote an. Und das ist eine Fortsetzung dessen, was wir schon begonnen haben mit den sieben biblischen Festen Israels. Und jetzt ist eben dieses Fest oder das Matzenfest, wie es auch genannt wird. Und ich verspreche euch, es wird keine Wohlfühlpredigt. Sorry für die, die jetzt denken, es wird eine Wohlfühlpredigt. Diese Botschaft ist unbequem. Sie wird uns herausfordern. Das mag unangenehm sein. Aber sie hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Bist du dabei? Gut, sonst wärt ihr ja nicht hier. Super. Heiliger Geist, bitte sprich zu uns. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst. Hilf mir, die Worte zu finden, die von dir kommen, damit ich sie aussprechen und sie Frucht bringen können. Amen. Wir beginnen mit der biblischen Grundlage für das Fest der ungesäuerten Brote. Das steht im 3. Moses 23, Vers 6 bis 8. Da steht Folgendes. Am 15. desselben Monats, 15. Tag desselben Monats, ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Arbeit tun. Sieben Tage lang sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen, am siebten Tag soll wieder eine heilige Veranstaltung sein. Da sollt ihr auch keine Arbeit tun. Okay, soweit mal der Text. Zuerst möchte ich mal ein Missverständnis aus dem Weg räumen. In den Evangelien steht zweimal geschrieben, es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das auch Passa heißt. Das mag etwas verwirrend sein. Das steht in Matthäus 26,2 und Lukas 22,1. Aber eigentlich sind das zwei separate Feste. Sie hängen einfach so eng miteinander zusammen, dass sie, ja, sie gehen ineinander über. Wir sehen das hier auf dieser Liste. Ich habe die mal neu gemacht. Mit immer neueren Erkenntnissen wächst auch die Liste immer mehr in das, was sie wahrscheinlich sein sollte. Das ist so die Jahresübersicht des hebräischen Kalenders. Und es sind immer wieder unterschiedliche Anzahl Tage, deshalb im Durchschnitt sind es 360 Tage. Deshalb habe ich auch nicht alle Schabbate eingezeichnet. Aber hier sehen wir das Passa am 14. des Monats Nisan. Und vom 15. bis zum 21. ist das Fest der Erstlingsfrucht. Das geht quasi ineinander über. Und die beiden Feste bilden eine Einheit, genauso wie ihre neutestamentliche Erfüllung. Und bei uns gehören ja zum Beispiel Karfreitag und Ostern auch irgendwie quasi zusammen. Das kann man auch nicht so wirklich trennen voneinander. Es ist einfach das Osterfest, oder man sagt auch nicht das Karfreitagsfest, aber irgendwie, das gehört einfach zusammen. Das wollte ich noch kurz festhalten, die Bibel hat hier keinen Fehler drin. Es sind zwei Feste, auch wenn es als eines genannt wird. Okay, was wurde da gefeiert? Am 14. des Monats Nisan, hier, war das Passa. Die Juden feierten ihre Rettung aus der Sklaverei in Ägypten. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Der Todesengel hat die Häuser, deren Türpfosten mit Blut von einem Lamm angestrichen wurde verschont und ist daran vorbeigegangen. Passa heißt vorbeigehen. Und jedes Jahr wurde dieses Fest gefeiert. Und ganz genau an diesem höchsten Festtag im Jahr 32 nach Christus, hier an diesem 14. Nisan, wurde Jesus gekreuzigt. Das ist die Erfüllung des Neuen Testamentes. Er ist nun das Opferlamm, nicht mehr diejenigen alttestamentlichen Opferlämmer, die Tiere, also Lämmer sind ja eigentlich Tiere, müssen geschlachtet werden, sondern Jesus ist geschlachtet worden. Und das ist unser Karfreitag, das ist unsere neutestamentliche Bedeutung davon. Und nach dem Passa beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Ja, das Brot fehlt hier, das ist irgendwie verschwunden gegangen. Erstlingsfrucht ist noch drin, aber ungesäuerte Brote, das ist die ganze Strecke hier, das Brot sollte hier auch noch stehen. Aber naja, Technik ist... Wir schreiben es nicht auf die Leinwand. Ja, dieses Fest dauert 7 Tage, ist also ein kompletter Zeitabschnitt. Eine biblische Ganzheit, oder? Und es beginnt am 15., dauert bis am 21. Und für dieses Fest musste das Haus vollkommen rein sein, von allen Spuren von Sauerteig. Simon hat Sauerteigbrote gebacken, hier sieht man so eines, wir können dann nachher davon... Nicht Sauerteig.
Aber ohne, Matze ohne.
Sauerteigfreies Brot, genau. Das war ja eigentlich die Idee, ja. Kein Sauerteig drin, genau. Aller Sauerteig, alle Spuren von Sauerteig mussten aus dem ganzen Haus weggeräumt werden. Ein gründlicher Frühlingsputz. Die Wohnungen, die Häuser wurden auf den Kopf gestellt, damit nicht irgendwo der kleinste Krümel liegen bleibt. Das war ganz, ganz wichtig. Teppiche und Tücher wurden ausgeklopft, Kleider gewaschen, Schränke durchgereinigt, alles Geschirr wurde abgekocht. Und eine Woche lang darf nichts mit Sauerteig gegessen werden, sondern nur dieses Matzenbrot, das keinen Sauerteig enthält. Das war ganz wichtig. Heute würden wir, so sagte man mir, Frau mir, dafür Hefe verwenden, für diesen Sauerteig. Ich bin da nicht vom Fach, aber ich glaube, beides wird verwendet, dass sich Luftblasen im Teig bilden und dass der dann aufgeht und wächst irgendwie und größer wird und auch angenehmer zum Essen. Aber weshalb durfte weder Sauerteig noch Hefe hier verwendet werden? Was war denn so schlimm an diesem Sauerteig? Hier kommen wir zu einer Schriftstelle und wir sehen eigentlich durch die ganze Bibel hindurch, Sauerteig ist immer ein Sinnbild des Bösen. Es ist das Sinnbild der Verderbtheit, das Sinnbild der Sünde, der Verwesung, die sich überall ausbreitet, wo das Böse herrscht. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 6 bis 12, eigentlich ein ganzer Text, aber da sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Was meint Jesus mit diesem Satz? Der Apostel erklärt es uns in einem seiner Briefe an die Galater. Gehen wir jetzt zu einem anderen Bibelvers, der sagt, es geht eigentlich gar nicht darum, die Gesetze alle einzuhalten. Paulus hat ja an die Juden damals geschrieben, die Christen wurden in Galatien. Jesus hat zu den Juden gepredigt. Die Juden kannten das Gesetz, sie wussten, sie mussten die mosaischen Gesetze einhalten, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Sie wussten, sie konnten das nicht, aber trotzdem mussten sie es versuchen. Und Paulus sagt hier, hey, es geht überhaupt nicht um Gesetze, sondern das Einzige, hier steht's, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich in der Liebe auswirkt. Er sagt, ihr seid schon so gut gelaufen, wer hat euch nur daran gehindert, der Wahrheit zu folgen? Solche Reden kommen nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig, und jetzt kommt's, durchsäuert den ganzen Teig. Hier ist es wieder. Sauerteig, Sinnbild der Sünde. Und hier ist die Bibel wieder mal sehr deutlich. Ich schätze das, wenn so ganz klar, oder? Steht unmissverständlich. Wir sind vor Gott gerechtfertigt. Und das geschieht durch den Glauben. Jesus sprach zu Juden. Er ist als Jude aufgewachsen und lernte die Gesetze zu befolgen. Seine Jünger taten das ebenfalls. Aber sie haben noch nicht begriffen, sie folgten nicht mehr der Wahrheit, wenn sie von diesem Jesus-Bild abwichen und sich wieder den alten Gesetzen zuwandten, dann merkten sie nicht, dass sie wieder Dämonenlehre folgten. Jesus lehrte sie etwas Neues. Und diese Dämonenlehre, hey, ihr müsst im Fall wieder die alten Gesetze einhalten, sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Diese Dämonenlehre breitete sich damals wieder durch die ganze Christenheit aus und Jesus sprach dagegen und Paulus sprach dagegen. Ein wenig Sauerteig, ein wenig von diesem Irrglauben durchsäuert den ganzen Teig. Die Annahme, ich muss doch auch etwas tun, ich muss doch gut leben, ich muss doch sündlos sein, sonst komme ich nicht in den Himmel, ist falsch und ist Dämonenlehre, die von Jesus ablenkt. Allein der Glaube an Christus rettet uns. Ein Amen habe ich gehört. Allein der Glaube an Christus rettet uns. Amen, Halleluja. Allein der Glaube an Christi Opfer. Christus allein genügt für unsere Rettung. Durch ihn haben wir die Vergebung von unseren Sünden. Durch ihn wurden wir freigekauft. Durch ihn, durch den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Das steht in Epheser 1, Vers 7. Allein durch den Glauben, nicht durch Werke. Epheser 1, Vers 7. Alles andere ist Sauerteig. Alles andere ist falsch. Und der Sauerteig muss ausgeräumt werden. Und jetzt sehen wir etwas vom Sinnbild von diesem Fest, oder? Zurück zu den Juden. Für sie war es ganz klar, das Fest der ungesäuerten Brote, was das bedeutete. Hier haben wir die Bedeutung, Gott hat uns befreit. Jetzt hat nichts Falsches oder nichts Böses mehr Platz bei uns. Darum geht es. Die Juden damals wussten, Gott hat uns aus Ägypten befreit. Jetzt leben wir nicht mehr als Sklaven, sondern als Freie. Wir sind hier nicht mehr in Ägypten. Wir haben keine Sklaventreiber mit Peitschen mehr über uns, die uns von Morgen bis Abend quälen und sagen, was wir tun müssen, die uns unter ihrer Knute haben, sondern wir sind frei geworden. Unser Leben ist neu geworden. Wir sind in einem anderen Land. Gott hat das Böse aus unserem Leben weggeschafft. Jetzt hat nichts Böses, nichts Falsches, nichts Dämonisches mehr bei uns Platz, nichts Teuflisches, keine Sklaverei soll uns je wieder beschmutzen. Wir sind geheiligt worden und diese Reinheit wollen wir beibehalten. Das war die Idee für die Juden damals, die dieses Fest feierten. Keinen Sauerteig, nichts Böses, nichts Falsches. Und die Zeitspanne, die wir gesehen haben, die 7 Tage, das zeigt eben, es ist nicht an einem Tag erledigt, sondern es ist die Vollzeit, die 7 Tage, die biblische Vollzeit. Und nun natürlich wieder der Link zu uns. Was bedeutet das Fest der ungesäuerten Brote prophetisch für uns? Nun, ich denke, ihr seid schon ziemlich drauf gekommen. Es zeigt das Ergebnis des Opfers von Jesus Christus für uns. Nämlich ein Leben in Reinheit vor Gott. Es gilt nämlich auch für uns. Gott hat das Böse aus unserem Leben weggeschafft. Jetzt hat nichts mehr Falsches, nichts mehr Böses, keine Dämonenlehre, Platz mehr unter uns. Nichts Böses, nichts Teuflisches, keine Sklaverei soll uns jemals wieder beschmutzen. Wir sind gereinigt worden und diese Reinheit wollen wir beibehalten. Darum geht es. Und jeder Christ, der so lebt, lebt geistlich im Sieg. Das müsste uns bewusst sein. Als Christ soll unser Leben rein sein. Die Bibel nennt dies Heiligung. Heilig sein heißt, Gott zu gehören. Ich gehöre zu Gott. Ich gehöre Gott. Ich bin sein Eigentum. Er nennt mich sein Eigen. Er ist mein Herr. Und wie wir schon früher gesehen haben, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt mit ihren ständigen Versuchungen zum Bösen, sondern wir gehören zu Jesus, der uns reinigt von aller Ungerechtigkeit durch sein Blut. Ich gehöre Jesus und ich und wir alle, wenn wir ihm nachfolgen, werden ihm Tag für Tag ähnlicher. Das bedeutet, Ja zu sagen zu Jesus und Nein zur Sünde. Und damit sind alle Arten von Sünde gemeint. Paulus schreibt in 1. Korinther 5 von verschiedenen Dingen. Da geht es, also 1. Korinther 5, 6 bis 8 ist die ganze Liste, da geht es um ein Leben in unsauberen Beziehungen, auch was die Sexualität betrifft, was Bindungen betrifft mit falschen Menschen. Da geht es um Habgier, eine grobe Sünde. Da geht es um die Verehrung und Anbetung von Dingen, von Götzen anstatt von Gott. Da geht es darum, andere zu verleumden, schlecht über andere zu reden oder auch nur schlecht über andere zu denken. Da geht es um Trunkenheit. Da geht es um Diebstahl. Mord wird dort interessanterweise gar nicht erwähnt, soviel ich weiß. Aber naja, das wäre jetzt für uns irgendwie etwas vom Schlimmsten. Aber da sehen wir, für Gott sind alle diese Dinge tragisch, wenn wir übereinander tratschen. Das ist Sünde. Das ist falsch, gehört nicht in die Gemeinde. Und hören wir, ja, 1. Korinther 5, 6 bis 8, wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ein wenig Tratschen, ein wenig Lügen, nicht ganz die Wahrheit sagen, ja, vielleicht hier etwas nachgeben, dort etwas nachgeben. Ein wenig Sünde beschmutzt den ganzen Menschen und ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und was sagt Paulus hier? Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wie ein wieder ein frischer, ungesäuerter, also sündloser Teig seid. Ich meine, die Bibel vergleicht uns hier mit Teig, ist auch nicht gerade unbedingt so erhebend, aber naja, zeigt uns, was wir sind. Unser Passahlamm ist bereits geschlachtet worden, Christus. Damit fängt es an. Die Sünde ist vergeben, Christus. Lass uns also das Fest nicht mit Brot aus altem Sauerteig feiern, der für Schlechtigkeit und Bosheit steht. Nein, wir feiern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. 1. Korinther 5, 6 bis 8. Anders ausgedrückt, wir sagen Nein zur Sünde und wir sagen Ja zur Reinheit unseres Lebens und zur Wahrheit in Christus. Und wisst ihr was? Genau davor hat der Teufel Angst. Genau davor zittern die Dämonen. Wenn wir uns entscheiden, uns für Gott hinzugeben in allen Bereichen unseres Lebens, dann hat das Macht, die Jesus ungehindert nutzen kann für sein Reich. Und der Teufel hat schlicht keine Chance. Er zittert. Da ist eine Waffe drin, eine wichtige Waffe. Es gibt andere Waffen, es gibt die Waffe des Gebetes, es gibt die Waffe des Kampfgebetes, aber die Reinheit ist auch eine Waffe. Reinheit vor Gott, damit wir ungehindert ihm zur Verfügung stehen können, damit er durch uns wirken und fließen kann. Und dass er Angst hat, der Teufel, das zeigt er nun. Und versucht uns mit allen Dingen anzugreifen, wie er nur will. Aber er wird es nicht schaffen. Denn Jesus ist stärker. Amen. Amen. Bedeutung des Festes der ungesäuerten Brote. Gott hat dich befreit. Jetzt lebe entsprechend. Ein Christ ist nicht nur jemand, der errettet ist durch das Blut Jesu, sondern jemand, der Christus entsprechend lebt. Leben als Christ bedeutet heilig leben. Heilig leben bedeutet für Gott abgesondert leben. So leben, dass es erkennbar ist, dass du zu Gott gehörst. Dass die Sünde nicht mehr dein Meister ist, sondern der heilige Gott ist dein Meister. Ein Leben ohne Gemeinschaft mit dem Bösen, ohne die Lehre von Dämonen, ein Leben des Neinsagens zur Sünde, ein Leben in ständiger Gemeinschaft mit dem Heiligen, dem Reinen, dem einzigen, wunderbaren, ewigen, dem Jesus Christus, dem Herrn aller Herren. Und zwar von Montag bis Sonntag, 24-7. Nicht nur am Sonntagabend hier im Oikos alle zwei Wochen oder am Donnerstag oder Mittwoch oder was auch immer, wenn wir sonst uns treffen. Kürzlich habe ich mit jemandem vom Oikos hier über Predigtinhalte ausgetauscht und dann sagte diese Person etwas wirklich Starkes. Das möchte ich hier wiederholen. Christsein bedeutet nicht, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, sondern dass wir uns in sein Leben einfügen. Nicht er wird eine Zufügung zu unserem Leben, sondern wir werden ein Teil von ihm, von seinem Leben. Verstehst du, was ich sagen will? Es gehört zusammen. Aber es ist viel mehr, als wenn Jesus ein Teil ist von mir. Wenn ich mich hineingebe in Gottes Sein und ich ganz aufgehe in ihm, denn er ist alles, wie Paulus gesagt hat, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das Fest der ungesäuerten Brote bedeutet also kurz auf den Punkt gebracht, du bist gerettet, nun lebe entsprechend. Du bist reingemacht, nun lebe entsprechend. Das ist eine tägliche Herausforderung. Und die kann Angst machen. Was ist, wenn ich versage? Ja, man stellt sich die Frage unweigerlich. Das ist übrigens eine typisch westliche Frage. Es gibt ein neues Gesetz, sagen wir, im Straßenverkehr. Und das Erste, was wir uns überlegen, ist, was wohl geschehen würde, wenn wir das Gesetz übertreten. Wie viel kostet es? Genau. Wir sind so negativ ausgerichtet, furchtbar. Aber wenn du unsicher bist, ob du deine Erlösung verlieren kannst, bitte ich dich, die Predigten vom Juli und August nachzuhören. Das beantwortet dir hoffentlich die Frage. Aber trotzdem bleibt die Frage, was geschieht, wenn ich hier versage, wenn ich nicht rein leben kann, wenn ich nicht heilig leben kann? Was passiert, wenn ich sündige? Und es ist so schön, die Antwort gibt uns das Fest selber. Nämlich das Passa. Oder die Reihenfolge der Feste. Zuerst ist das Passa. Das Schlachten des Lammes ist eine einzelne Handlung. Die Kreuzigung von Jesus war eine einzelne Handlung, die nie wiederholt werden muss. Das Blut an den Türpfosten brachte Rettung für alle in Israel, die es anstrichen. Und das Lammblut von Jesus, dem perfekten Opferlamm, bringt heute Rettung für alle, die es im Glauben annehmen. Christus wurde einmal gekreuzigt, sagt die Bibel, und das reicht für ein für alle Mal für unsere Sünden von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine einzelne Tat an einem einzigen Tag. Aber nach der Befreiung, nach dem Passa, folgen die Tage der Reinheit. Die Reinheit ist nicht die Befreiung. Die Reinheit ist die Folge der Befreiung. Reinheit oder Unreinheit macht die Befreiung nicht rückgängig. Wenn Juden sündigten, wurden sie nicht wieder Sklaven in Ägypten. Sie blieben Juden, sie blieben in Jerusalem, sie blieben das auserwählte und heilige Volk Gottes. Der Ruf Gottes blieb auf ihnen, die Salbung blieb auf ihnen. Sie blieben Träger der Verheißungen. Ihre Sünde zeigte höchstens, dass sie Gott nicht dankbar waren und dass sie sich selbst dem Segen entraubten, den sie eigentlich hätten haben können. Ihre Sünde zeigte ihre falsche Herzenshaltung. Aber deshalb wurden sie nicht wieder in den Sklavenstand zurückversetzt, irgendwie nach Ägypten gebeamt und da wurden plötzlich wieder irgendwelche Sklavenhändler aktiv oder Sklaventreiber. Nein, sie blieben. Und so ist es auch mit uns. Wenn du sündigst, zeigt dies deine falsche Herzenshaltung und stört deine Beziehung zu Gott. Und da kommt Jesu Ruf erneut hinein in dein Leben. Fege den Sauerteig aus deinem Leben. Lass der Sünde keinen Platz in dir. Und wenn du bewusst und entschieden einen Lebensstil der Sünde pflegst, dann, wenn du Dinge in deinem Leben tolerierst und pflegst als Lebensstil, von denen du weißt, dass sie Gott ein Greuel sind, dann brauchst du eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Das ist die erste von diesen drei Dingen, die ich hier aufgelistet habe. Drei Lebensstile. Erstens, wenn du einen bewusst sündhaften Zustand lebst, kehre um. Zweitens, wenn du aber grundsätzlich auf Gottes Wegen unterwegs bist und einmal ausrutschst oder wieder einmal ausrutschst und noch einmal. Hey, ich habe jetzt dreimal gesagt, oder? Die Bibel hat einen Vers in Sprüche 24, 16, da heißt es, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Wieder aufstehen. Und eben Krone richten und weitergehen. Wenn du hinfällst, hey, du bist noch ein Kind Gottes, dann steh wieder auf, richte deine Krone, das heißt, mach dich mit Gott wieder eins und versöhne dich und geh voran, geh weiter, schreite voran, danke Gott für seine Vergebung und versuche das nicht mehr zu tun. Wenn die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal, dann ist auch wieder diese Zahl 7. Das heißt nicht genau 7-mal, sondern wenn die Bibel 7 sagt, dann kann das eine Vollzahl sein und es mag die Vollzahl deiner Fehltritte sein. Aber wenn du grundsätzlich auf dem Weg mit Gott bist und halt fällst, hey, Gott hat immer die Tür offen für dich. Denn Erlösung hängt ja nicht von deinem Erfolg ab, den du als Christ hast, sondern vom Kreuz Jesu, von seiner Vergebung. Darum geht es. Zum Glück, genau. Und die dritte Sache, die ich ansprechen möchte, prophylaktisch leben. Gottes Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Die Ärzte sprechen ja immer wieder von prophylaktischen Maßnahmen. In der kalten Jahreszeit sollen wir ja Vitamine essen. Hier habe ich so ein Beispiel davon. Wir sollen möglichst versuchen, nicht krank zu werden, indem man Früchte isst und Sport treibt und gut lüftet und alles Mögliche. Alles das soll ja die Gesundheit fördern. Und das gilt auch im Geistlichen. Wenn wir versuchen, nicht mehr zu sündigen, fördere ich die Heiligung. Jesus gibt uns 5 geistliche Vitamine, die ich euch mitgeben möchte als Empfehlung zur Einnahme. Einige täglich, stündlich, andere wöchentlich, zweiwöchentlich, wie auch immer. Aber hier sind sie. Der Heilige Geist, das Gebet, die Bibel, das Abendmahl, die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, das ist für uns das Oikos. Für andere ist es woanders. Aber all dies hilft, alle diese 5 Vitamine helfen, damit wir geistlich heilig leben können. Wir sind nicht einfach, wie ich gesagt habe, ein Ort für eine kulturelle Veranstaltung, sondern Oikos ist der Ort, wo wir geistliche Vitamine aufnehmen können. Deshalb studieren wir hier gemeinsam die Bibel. Deshalb halten wir Bibelabende. Deshalb beten wir gemeinsam, deshalb verkündigen wir hier das Wort Gottes. Deshalb, weil durch die Verkündigung des Wortes auch Glauben entsteht, der uns stark macht. Deshalb sprechen wir hier Probleme an. Deshalb hören wir auf den Heiligen Geist. Deshalb machen wir uns abhängig von Gott. Deshalb beten wir gemeinsam Gott an. Und deshalb gibt es Oikos. Nicht, weil es uns langweilig wäre, weil wir nichts zu tun hätten, sondern weil Gott das will. Und deshalb gehörst auch du dazu. Damit wir alle gemeinsam in der Heiligung wachsen und Jesus ähnlicher werden können. Damit diese Gemeinde ein Ort wird, wo Menschen wieder ein Ort wird. Erneut, immer wieder neu ein Ort wird, wo Menschen gerettet, geheilt und befreit werden können. Reinheit ist eine Kraft dazu. Und hier die anderen 5 Vitamine. Heute werden wir auch wieder bewusst eine dieser Vitamine nehmen, in den Mittelpunkt stellen, und zwar das Abendmahl. Es ist bereit da drüben und ich lade euch alle herzlich ein, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Jesus streckt durch dieses Mahl seine Hand zu dir aus. Er sagt zu dir, egal was du verbockt hast, komm und nimm Vergebung an. Egal was du verbockt hast, komm und nimm Vergebung an. Glaube daran, dass ich dir vergebe. Nimm dieses Brot und diesen Wein als Zeichen dafür, dass ich dir vergebe. Es ist eine Möglichkeit, das auch körperlich in uns aufzunehmen, was wir geistlich von ihm empfangen. Indem wir das durch unseren Mund, durch unsere Sinnesorgane aufnehmen können durch unseren Magen. Und Jesus sagt, dies ist der neue Bund. Im alten Bund musste jedes Opfer jedes Jahr wiederholt werden, aber im neuen Bund, es ist ein für alle Mal geschehen. Im neuen Bund ist Jesus für unsere Sünde gestorben und das reicht für jeden von uns, auch für dich. Er hat es bezahlt, alles, alles, böse, negative, schlechte, dämonische, jeder Ausrutscher, jeder Fehler, jede Sünde. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Halleluja. Er tat es für uns alle und er tat es für dich. Und deshalb haben wir auch am Anfang des Gottesdienstes dieses Lied gesungen, Reinige mein Herz. Es geht darum, Gott reinigt uns, Jesus reinigt uns. Von aller Sünde. Und wir wollen in dieser Reinheit leben.